September 1990 in Manhattan, New York. In der Redaktion des Magazins Parade, da kommen auf einmal erstaunlich viele Leserbriefe an. Hunderte, Tausende, am Ende mehr als 10.000 Leserbriefe. Alle an dieselbe Autorin. Sie soll endlich einsehen, dass sie keine Ahnung hat, dass sie komplett falsch liegt, auch wenn sie das vielleicht einfach nicht verstehen kann, so als Frau. Und all das wegen einer kleinen mathematischen Knobelaufgabe. Das ist die Geschichte von Marilyn Vaux Savant. Ich bin Charlotte Thielmann, euer Host für diesen Podcast. Und auch heute tauchen wir wieder ein in eine Geschichte aus der Mathematik. Hier bei mir im Studio ist schönerweise wieder Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Hallo Manon.
Hi.
Und die, wie ich finde, wirklich unglaubliche Geschichte von Marilyn Vaux Savant, die rolle ich auch dieses Mal wieder mit Demian Nauel-Goos auf. Hallo Demian.
Hallo.
Demian, diesmal springen wir gar nicht so weit zurück in die Vergangenheit. Zumindest waren wir alle hier im Studio schon geboren, wenn ich das verraten darf. Wir springen in das New York der 90er Jahre. Marilyn Vaux Savant arbeitet dort als Kolumnistin, hat ja also erstmal mit Mathe nicht so wahnsinnig viel zu tun.
Ja, genau. Also Marilyn arbeitet für das Parade Magazine. Das ist ein Magazin, das sonntags als Beilage in verschiedenen Zeitungen erscheint. Und das kann man sich so vorstellen, es gibt noch kein Internet. Printmedien wie Zeitungen waren also in dieser Zeit noch super, super wichtig. Und das bedeutet, das Parade Magazine wird wirklich sehr viel gelesen von sehr vielen Leuten. Das sind viele hunderte Zeitungen in den USA, in denen sonntags immer das Parade Magazin dabei ist. Und im Zenit sprechen wir hier von ungefähr 30, 40, 50 Millionen Lesern.
Wow, das heißt, auch die Kolumne von Marilyn Vaux Savant, auch die wird wahrscheinlich richtig, richtig viel gelesen.
Ja, auf jeden Fall. Und dazu muss man sagen, die Kolumne, sie heißt Ask Marilyn. Da können Leser einfach nur Fragen stellen. Es sind manchmal Fragen Richtung Philosophie, Technik, Naturwissenschaften, aber es gibt ganz viele Mathe-Fragen, also einfache Knobelaufgaben oder Denksportaufgaben. Und das Prinzip ist immer das gleiche, der Leser fragt und Marilyn antwortet.
Bevor wir gleich uns die Kolumne anschauen, die diesen Leserbrief-Shitstorm ausgelöst hat. Vielleicht nochmal kurz zu Marilyn selbst. Die war ja schon vor ihrer Zeit bei Parade so eine kleine Berühmtheit als klügste Frau der Welt, sage ich mal in Anführungsstrichen.
Das fängt eigentlich schon in ihrer frühesten Kindheit an. Also sie selbst erzählt, dass sie eigentlich eine nicht so einfache Kindheit hatte. Sie ist Einwandererkind, sie ist Arbeiterkind und sie wird auch von ihren Eltern jetzt nicht besonders gefördert.
They weren't thinking about focusing on the kids at all. The whole idea was to just be independent, earn a living and no one really paid much attention to me actually.
Aber sie macht schon als Kind das erste Mal einen IQ-Test und hat da schon im ersten Anlauf die volle Punktzahl erreicht. In der Schule macht sie mehr IQ-Tests und jedes Mal volle Punktzahl, ohne Ausnahme. Auf der einen Seite hat sie also offensichtlich schon als Kind, als Teenager, als junge Erwachsene einen wahnsinnig hohen IQ. Und auf der anderen Seite hat sie richtig große Probleme in der Schule. Es gibt zum Beispiel einen Augenblick, den Marilyn selbst erzählt, da ist sie in der Schule und mit einem Naturkundeunterricht und da kommt der Lehrer und schmeißt sie einfach raus. Warum? Weil sie das einzige Mädchen im Kurs war.
That time, it wasn't thought that women were suited to do anything in particular with their intelligence. So I wasn't encouraged in any way whatsoever.
Also schon sehr früh für sie die Erkenntnis, meine Intelligenz zählt im Prinzip nicht so viel, weil ich ein Mädchen bin.
Ja, und ich würde noch weitergehen. Diese Erfahrung, zieht sich eigentlich durch ihr ganzes Leben. Also bei diesem Leserbrief-Shitstorm, den wir gleich erzählen werden, das ist auch wieder so ein typisches Sexismusbeispiel.
Es ist ja aber schon so, dass Marilyn auch Anerkennung bekommt. Da gibt es ja in den 80ern, glaube ich, diese Guinness-Buch der Rekorde-Episode.
Da ist Marilyn schon 40 Jahre alt und landet tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde unter der Kategorie höchster IQ-Wert. Also sie hat laut diesem Eintrag mindestens ein IQ von 186.
Kommt dann wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, welchen Test man nimmt. Diese Werte schwanken ja auch immer so ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall unfassbar hoch. Also im Schnitt haben Menschen ja ein IQ von 100 und ich glaube ab einem Schnitt von 120 gilt man als Mensch mit sehr hoher Intelligenz. Auch wenn man natürlich sagen muss, diese Geschichte mit IQ-Test misst Intelligenz. Auch sehr umstritten, heißt jetzt nicht unbedingt, dass Marilyn wahnsinnig begabt ist in irgendwelchen anderen Bereichen des Lebens, sagt sie auch selbst. Aber es verrät auf jeden Fall, sie ist zumindest sehr, sehr gut darin, IQ-Tests zu absolvieren.
Ja, sie ist sehr begabt darin. Da muss man auch wirklich sagen, das ist wirklich unfassbar unglaublich, dass sie solche Werte erreicht. Und ich kenne auch keine Beispiele von Menschen, die in diese Größenlage geraten sind. Und dann landet sie halt wegen dieser Guinness-Buch-Geschichte beim Parade Magazine. Und dann darf sie halt eben in jeder Ausgabe eine Kolumne schreiben.
Die wahrscheinlich dann auch so ein bisschen das Prinzip hat, hey, stellt doch eure Fragen an die klügste Frau der Welt.
Ja, genau. Das war der Reiz von dieser ganzen Geschichte.
So. Und dann kommt der Moment dieser einen Kolumne, die diesen wahnsinnigen Shitstorm auslöst.
Das ist im September 1990. Da kriegt Marilyn für ihre Kolumne eine Frage zugeschickt. Das ist das heute sogenannte Ziegenproblem. Und der Leser stellt halt dieses Problem und möchte eine Antwort darauf.
Dieses Problem ist ja ein klassisches Game-Show-Problem. Tor 1, Tor 2, Tor 3. Hinter einem Tor ist ein Auto. Hinter den anderen beiden Toren ist eine Ziege.
Is it behind door number one or door number two or door number three? So what door do you want?
Stellt euch vor, ihr habt euch entschieden, ich nehme Tor 1. Jetzt kommt der Showmaster und sagt, ich öffne dir Tor 3.
So we'll take a look and see what was waiting back there.
Guck mal hier, da ist eine Ziege. Willst du jetzt bei deiner Wahl bleiben, Tor 1? Oder willst du wechseln zu Tor 2?
Let's make a deal!
Das ist das Problem.
Und die Antwort von Marilyn in dieser Kolumne war dann, auf jeden Fall, du solltest wechseln. Und diese Antwort, die führt dann eben zu diesem riesigen Shitstorm. Ganz, ganz viele Menschen sitzen zu Hause, lesen sich das durch und denken, nee, das kann nicht stimmen.
Also die denken, ist ja völlig egal, ob ich wechsle oder nicht, ist eh 50-50, sind ja nur noch zwei Optionen.
Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, Marilyn liegt hier falsch. Manche sind dabei noch halbwegs höflich, aber manche werden auch richtig beleidigend.
Du hast es vermasselt, und zwar gewaltig. Es gibt genug mathematischen Analphabetismus in diesem Land. Wir können es nicht gebrauchen, dass der höchste IQ der Welt noch mehr davon verbreitet. Eine Schande.
Und es sind auch sehr viele Mathematiker dabei. Wirklich Leute mit Doktortitel, die an einer Uni arbeiten.
Ihre Antwort auf die Frage ist ein Irrtum. Aber wenn es Sie tröstet, viele meiner akademischen Kollegen waren bei diesem Problem auch mit ihrer Weisheit am Ende. Als professioneller Mathematiker bin ich sehr besorgt über den Mangel an mathematischen Kenntnissen in der Öffentlichkeit. Seien Sie doch bitte eine Hilfe, indem Sie Ihren Fehler eingestehen und in Zukunft vorsichtiger sind.
Tausende Nachrichten dieser Art bekommt Marilyn. Wie gesagt, in einer Zeit vor dem Internet, vor Social Media. Leserbriefe haben also noch eine viel größere Bedeutung. Das sind wie Tweets heute.
Ich habe gelesen, dass auch Paul Erdős, also wirklich einer der größten und renommiertesten Namen in der Welt der Mathematik, dass selbst der zu diesem Zeitpunkt nicht glauben kann, dass Marilyn recht hat.
Er ist selbst nicht Teil von diesem Mob, also am Shitstorm selbst hat er sich nicht beteiligt gegen Marilyn Wasserwand, aber er ist sehr überrascht, also er kann es auch selbst nicht so richtig nachvollziehen. Und das Krasse ist dabei, selbst als Marilyn das nochmal ausführlich erklärt, also wie sie zu dieser Antwort gekommen ist, dann bleiben immer noch sehr viele bei ihrer Meinung und sagen, das ist totaler Quatsch, was du da machst, aber Marilyn hatte tatsächlich recht.
Marilyn Vossavant hat auf das Ziegenproblem geantwortet, was eigentlich ein sehr verständliches Problem ist, aber die richtige Lösung kommt den meisten Leuten erstmal komplett falsch vor. Die Mathematik sagt, Marilyn hat recht mit ihrer Erklärung, aber das Bauchgefühl sagt, no way.
Jetzt spielen wir ein Hütchenspiel. Du hast etwas vorbereitet.
Wir spielen ein Spiel. Und zwar haben wir hier drei Tore, unter denen sich ein Auto versteckt.
Also drei Tore sind drei Becher, sage ich jetzt mal. Es muss ein relativ kleines Auto sein.
Es ist nicht so wahnsinnig groß, aber es passt runter. Ich bin jetzt der Game Master, du bist die Spielerin. Wähle ein Tor aus.
Das heißt, ich kann ein Auto gewinnen. Juhu! Ich nehme Tor 1.
Tor 1, okay. Dann zeige ich dir jetzt, was hinter Tor 3 ist.
Es ist keine Ziege.
Es ist ein Pinguin.
Es ist ein kleiner, sehr kleiner Pinguin.
Richtig. Das heißt, das Auto ist noch offen.
Mhm.
Und jetzt stelle ich dir die Frage, möchtest du dich umentscheiden? Möchtest du bei Tor 1 bleiben oder möchtest du dich doch lieber für Tor 2 entscheiden?
Also ich weiß ja, dass Marilyn sagt, ich soll wechseln, aber ich will lieber einen Pinguin. Ich bleibe bei Tor 1.
Du bleibst bei Tor 1, also decken wir auf. Und?
Eine Katze!
Richtig, wir hatten keine zwei Pinguine und auch keine Ziege. Und deswegen hast du eine Katze gewonnen, aber eben nicht das Auto.
Also in dem Fall hätte ich gewechselt, hätte ich das Auto gewonnen. Aber genau. Das muss natürlich nicht immer so sein.
Nein,
man sieht jetzt nicht an diesem einen Beispiel, wechseln ist jetzt immer der Weg zum Auto.
Nein, das ist, sieht man in dem Beispiel nicht, aber man kann die verschiedenen Fälle durchgehen, die es gibt, um zu verstehen, warum ein Wechsel sich lohnt.
Okay, also fangen wir mal an damit. Sagen wir mal, ich tippe von Anfang an auf das Auto. Ich liege von Anfang an richtig.
Dann würde ich dir eine Niete zeigen, zum Beispiel den Pinguin. Ich weiß ja, wo sich die Nieten befinden. Und dann frage ich dich, ob du dich umentscheiden möchtest.
In dem Fall, wenn ich mich umentscheide, ist es mein Weg zur Katze. Also dann gewinne ich kein Auto.
Genau.
Wir haben also den Fall, ich tippe von Anfang an auf das Auto. Und ich gewinne auch das Auto, wenn ich bleibe. Ich sollte bleiben.
Die andere Möglichkeit ist, du tippst nicht auf das Auto, sondern
ich tippe hier auf die Katze.
Dann zeige ich dir den Pinguin und frage, ob du dich umentscheiden möchtest.
Und dann sollte ich wechseln.
Genau, das heißt, in dem Fall wäre Marilyns Rat hilfreich. Und dann gibt es noch den dritten Fall.
Ich tippe auf den Pinguin, du nimmst die Katze weg und ich sollte wieder wechseln, damit ich das Auto kriege.
Das heißt, in zwei von drei Fällen solltest du dich umentscheiden und nur in einem Fall solltest du bei deiner ursprünglichen Wahl bleiben. Das heißt, deine Gewinnwahrscheinlichkeit ist doppelt so hoch, wenn du dich umentscheidest.
Okay, also ich muss gestehen, ich verstehe es jetzt, wenn wir so die Beispiele durchgehen. Ich habe es auch schon mal verstanden, aber als ich das allererste Mal von diesem Problem gehört habe, das war tatsächlich noch in der Schule, erinnere ich mich noch, war ich so wahnsinnig überzeugt davon, dass Marilyn Unrecht hat, dass ich so oft auf meinen Mathematiklehrer eingeredet habe, bis der sich irgendwann auch nicht mehr sicher war und den Raum verlassen hat. Also ich war offensichtlich als Teenie relativ überzeugend, auch wenn ich Unrecht hatte. Also wenn es euch auch so geht, wenn ihr auch das Gefühl habt, Marilyn hat Unfug erzählt, obwohl sie eigentlich recht hat, könnt ihr das natürlich auch nachspielen, so wie wir das gerade gemacht haben. Oder, so habe ich es das allererste Mal verstanden, es gibt so einen Trick mit 100 Toren statt 3 Toren.
Hinter einem befindet sich das Auto und hinter allen anderen irgendwelche Tiere. Nun kannst du als Teilnehmerin wieder ein Tor auswählen.
Ich bleib bei Tor 1.
Jetzt hast du ja die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100, dass du von Anfang an richtig lagst.
Sieht nicht besonders gut aus.
Und jetzt kann ich alle Türen öffnen, wo Tiere hinterstehen, außer eine andere. Also außer Tor 1 natürlich und Tor 71. Sonst öffne ich alle Türen für dich und du siehst, dass das alles Nieten sind. Und jetzt frage ich dich, bleibst du bei deiner Wahl Tor 1 oder nimmst du Tor 71?
Jetzt ist es relativ offensichtlich zu sagen, okay, wenn du alle anderen Türen aufmachst, bis auf diese eine, dann ist wahrscheinlich da das Auto hinter.
Genau, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Tor 1 wirklich das Auto enthält, liegt ja immer noch bei 1%. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Auto hinter Tor 71 befindet, liegt bei 99%. Also es wäre geradezu wahnsinnig, sich nicht umzuentscheiden in dieser Situation. Und genauso ist es eben auch mit den drei Toren. Nur, dass da die Wahrscheinlichkeiten näher beieinander liegen und das Bauchgefühl deswegen uns ein bisschen irre leitet. Also man hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1/3, wenn man bei seiner ursprünglichen Wahl bleibt, aber eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 2/3, also ungefähr 67%, wenn man sich umentscheidet.
Ich finde, wenn man sich das so mit 100 Toren vorstellt, ergibt das total Sinn. Was ich sehr, sehr bemerkenswert finde an diesem Beispiel ist, dass man einfach komplett Unrecht haben kann, selbst wenn jede Faser des eigenen Körpers sagt, nee, nee, das ist schon richtig. Das liegt bei 50-50, die Wahrscheinlichkeit. Also bei mir war es so, als ich das einmal verstanden hatte, hat mich das so ein bisschen verfolgt, dieses Problem, auch in philosophische Debatten oder politische Debatten. Immer wenn ich denke, ich habe auf jeden Fall recht, kommt so eine kleine Marilyn Wu-Savant in mir und sagt, ja, oder vielleicht halt auch nicht.
Ja, das ist in der Mathematik tatsächlich gar nicht so selten. Also wenn man jetzt in der Wahrscheinlichkeitstheorie bleibt, es gibt Fälle, bei denen eine Wahrscheinlichkeit von 0 eben nicht bedeutet, dass ein Ereignis nicht eintreten kann. Es gibt auch Beispiele in der Mathematik, da nimmt man eine Kugel, zerlegt die in ganz, ganz viele kleine Einzelteile und baut sie wieder zusammen und hat dann zwei Kugeln, die aber jeweils so groß sind wie die ursprüngliche.
Also man hat quasi magisch die Kugel verdoppelt. Gefühlt. Gefühlt magisch, aber tatsächlich eben nicht magisch.
Tatsächlich einfach nur mathematisch. So wurde auch bewiesen, dass es genauso viele gerade Zahlen gibt, also 2, 4, 6, 8, wie ganze Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obwohl man ja denken würde, es sind nur halb so viele.
Also es gibt schon unendlich viele ganze Zahlen, aber es gibt auch unendlich viele gerade Zahlen und es ist sozusagen gleich viel.
Ja, man kann sagen, dass genau gleich viel ist.
Schauen wir uns tatsächlich in der nächsten Folge noch genauer an. Auf jeden Fall finde ich ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel davon, wie sehr wir Menschen uns einfach ja, irreleiten lassen manchmal von unserer Intuition.
Vor allem, wenn wir uns mit Tieren vergleichen. Tauben zum Beispiel. Man hat tatsächlich das Ziegenproblem, das wir eben beschrieben haben, mit Tauben durchgeführt, die dann belohnt wurden, wenn sie für das richtige Tor sich entschieden haben und dann Futter bekommen haben. Und man hat festgestellt, dass die Tauben relativ schnell lernen, dass es sich lohnt, sich umzuentscheiden. Viel schneller als so mancher Mensch.
Okay, turns out, Tauben sind offensichtlich ein bisschen cleverer als Menschen oder zumindest cleverer als ich mit 17. Lasst uns kurz noch darüber sprechen, warum das Menschen eigentlich so schwer fällt, Marilyn recht zu geben oder auch dieses Problem richtig einzuordnen. Sie ist ja noch nicht mal die Erste, die dieses Problem löst. Es gibt in den 70ern eine Fachzeitschrift, in dem das Problem schon mal auftaucht, natürlich auch richtig beantwortet wird, damals nicht so hohe Wellen schlägt, weil es eben nicht so ein Medienphänomen ist. Erinnert ihr euch noch daran, Manon, Demian, wie ihr diesem Problem das erste Mal begegnet seid und hattet ihr dieses Bauchgefühl, ich sollte wechseln?
Also ich habe das erste Mal in der Uni davon gehört und konnte es auch nicht glauben. Ich war auch zuerst, wie du, felsenfest davon überzeugt, dass es 50-50 sein muss, bis ich eben diese Erklärung mit den 100 Toren gehört habe und dachte, ja, das macht dann doch Sinn.
Ich glaube, ich war zu diesem Zeitpunkt, als ich davon erfuhr, das war noch während meines Mathestudiums, ein kleines bisschen abgehärtet als Mathestudent, wo man die ganze Zeit solche kontraintuitiven Ergebnisse plötzlich vor der Nase bekommt. Und
also man lernt ziemlich schnell im Mathestudium, dass man ziemlich oft Unrecht hat.
Und dass Mathe das macht, was sie machen möchte und nicht, was du willst. Ja? Und okay, und in diesem Kontext habe ich mich überhaupt nicht von der Intuition leiten lassen, als ich vom Ziegenproblem erfuhr. Ich habe das einfach nur so rechnerisch als Matheaufgabe wahrgenommen.
Irgendwann wird es ja auch so umgekehrt, ne? Dass man das Gefühl hat, ah, mein Bauchgefühl sagt, so und so muss es sein. Also ist es wahrscheinlich in Wirklichkeit andersrum.
Also in meinem Fall kann ich davon berichten, dass ich bei meiner Uni bei den Älteren nachgefragt habe. Die haben mir das live miterlebt, sozusagen, diese ganze...
Also die an den 90ern schon sozusagen an der Uni gelehrt haben.
Genau, das ist auch sozusagen dort angekommen, so als Nachricht. Ja, schau mal, da ist diese Knobelaufgabe. Und die waren auch total irritiert davon. Die waren alle überall total überfordert und wussten überhaupt nicht, wie man das lösen soll.
Obwohl es mathematisch ja eigentlich wirklich nicht so wahnsinnig komplex ist. Wenn man's, also man kann das wirklich in zwei Zeilen beweisen, dass man wechseln sollte.
Es ist mathematisch gesehen überhaupt nicht anspruchsvoll, aber die waren alle total überfordert. Das war das, was man mir sozusagen an meiner Uni bestätigen konnte. Das war jetzt, sagen wir mal, ein generelles Phänomen.
Also ein bisschen mildernde Umstände für die Mathematikerinnen und Mathematiker, die damals auch Marilyn geschrieben haben, dass sie Unrecht hat. Was natürlich nicht entschuldigt, dass man sie so hart angegangen ist.
Auf jeden Fall nicht. Ich denke, was man in diesem Fall besonders sieht, ist, dass die Leute, die sich dazu gedrungen sahen, diese Leserbriefe zu schreiben, dass darunter halt sehr viele dabei waren, die halt diesen sexistischen Unterton hatten. Da war halt diese Motivation dahinter zu sagen, da ist eine Frau und die hat nicht recht und ich weiß alles besser.
Manon, du hast ja selbst auch eine Kolumne bei Spektrum. Kriegst du auch Leserbriefe?
Ja, also meine Kolumne, die habe ich jetzt nicht bekommen, weil ich die schlauste Frau der Welt bin, sondern weil ich über Mathe schreibe. Und tatsächlich habe ich auch das Ziegenproblem mal vorgestellt und versucht zu erklären. Daraufhin sind bei mir auch unfassbar viele Leserbriefe eingetroffen. Und man muss sagen, eigentlich bekomme ich nicht so viele Leserbriefe normalerweise. Also vielleicht maximal 2 oder 3. Und da waren es über 70 Stück.
What?
Ja. Und
also obwohl das in jeder Ecke des Internets mittlerweile auch auffindbar ist, dieses Problem, haben sich immer noch so viele Leute genötigt gefühlt, dir zu schreiben, dass du Unrecht hast?
Nein, nicht unbedingt. Also es gab auch Zweifler unter den Leserbriefschreibern. Es gab aber auch viele, die fanden, man kann das nochmal anders erklären, besser erklären, wie auch immer. Und ich muss betonen, ich habe keinen einzigen sexistischen Leserbrief bekommen. Also waren alle relativ gesittet, muss ich sagen.
Also bleibt doch ein bisschen die Hoffnung, dass sich bei dem sexistischen Unterton zumindest ein bisschen was getan hat. Und das war's schon mit der zweiten Folge von Geschichten aus der Mathematik. Diesmal mit einer Frau in der Hauptrolle, die nicht mal eine Mathematikerin sein musste, um Anfang der 90er die Welt der Mathematik ziemlich auf den Kopf zu stellen. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit einem echten Mathematiker des 19. Jahrhunderts, der natürlich, wie das im 19. Jahrhundert bei männlichen Mathematikern so üblich ist, als komplettes Genie gilt. In diesem Sinne würde ich sagen, gebe ich für heute das letzte Wort an Marilyn Wu Savant.
One thing that I noticed in particular, though, that at the time and then later throughout life especially, people that we think are very smart are not necessarily very smart. They are more likely to be educated in their particular field or very experienced in their careers, and we confuse that with smartness.
Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Story kommt von Demian Nahuel Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. Redaktion Caroline Breitschädel. Musik Tim Schmutzler. Produziert hat Stanley Baldauf und am Mikro war ich, Charlotte Thielmann. Alle Folgen findet ihr auf spektrum.de und detektor.fm.